Hallo und herzlich willkommen zu Malore
und Malibu,
dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
und ich Jacqueline Sternheimer. Heute starten wir mal anders. Hallo erstmal. Heute starten wir mit einem Save the Date.
Genau. Holt mal eure Kalender raus und dann tragt ihr euch ganz fett den 15. März ein, denn das ist ein Samstag, da gehen wir alle zusammen auf die Straße in 5 verschiedenen Städten in Deutschland. Es geht nämlich darum, da findet sich gerade eine neue Bundesregierung und der haben wir einiges zu erzählen, was unbedingt in den Koalitionsvertrag rein muss. Es geht um unsere Jobs, um sichere Jobs, um unseren Industriestandort. Unser Motto lautet, weil das jetzt zählt. Wir erzählen euch nachher mehr dazu, ist aber super wichtig.
Genau, bleibt bis zum Ende unbedingt dran, da gibt es dann noch mehr Details, sondern ein dezentraler Aktionstag, mein Arbeitsplatz, unser Industrieland, unsere Zukunft.
Okay, also ich sag mal so, wir haben jetzt den Safety Date abgehakt, jetzt fangen wir mal ganz normal an mit der eigentlichen Folge und da würde ich dich einfach mal fragen, kannst du dich noch an dein Bewerbungsgespräch erinnern, das du hier für die IG Metall hattest?
Also es ist wirklich ein paar Jahre her, aber sowas bleibt im Gedächtnis, ich kann mich dran erinnern, natürlich war ich aufgeregt, also will ich jetzt hier gar nicht verheimlichen, ist klar, hat mir auch was bedeutet. Ich bin erst zum falschen Gebäude gelaufen, aber ich bin noch gerade pünktlich gekommen. Das habe ich dann noch geschafft. Und ja, insgesamt lief es gut. Ne? Kann man sich ja denken, wenn man mich jetzt hier stehen hört.
Stehen hört. Ja, da muss man echt sagen, da hat man eine absolute Fachkraft eingestellt. Aber nachdem du jetzt hier stehen gehört wirst, kannst du dich noch bei dem Bewerbungsgespräch erinnern, wie so deine Körpersprache war, wie du dich verhalten hast, wie du dich ausgedrückt hast. Also hast du noch die Details vor Augen?
Oh, also wenn ich mir gerade vorstelle, ich würde es gerne mal sehen, wie ich da eigentlich so gewirkt habe. Ich kam mir total souverän vor, das habe ich noch gut in Erinnerung. Wie jetzt so genau meine Körperhaltung war, ob ich den festen Händedruck gegeben habe, tief in die Augen geschaut habe, so wie man es soll, da kann ich mich jetzt nicht mehr so gut dran erinnern. Aber ich habe gehört, es ist ja anscheinend sogar sehr entscheidend, wie ich aus meinem Glas trinke, also es gibt unglaublich viel, auf das man achten muss.
Anscheinend hast du gut aus dem Glas getrunken, denn heute bist du hier. Aber vielleicht gäbe es sogar, wenn du dich heute irgendwo bewerben würdest, gäbe es vielleicht die Möglichkeit, dass du das sehen kannst, wie du dich verhalten hast. Da sitzt du nämlich nicht nur Menschen gegenüber und schüttelst dem die Hand und sprichst mit dem und versuchst da souverän zu wirken, weil gleichzeitig guckt dir per Kamera eine KI zu und die bewertet dann deine Körpersprache, deinen Gesichtsausdruck, deine Stimmlage, alles Mögliche von dir und gibt dann eine Empfehlung. Ist das denn die richtige oder ist das nicht die richtige? Und dann entscheidet eben die KI, ob du richtig aus dem Glas getrunken hast oder nicht.
Klingt furchtbar. Ich meine, es ist so schon furchtbar genug, da jemandem gegenüber zu sitzen und so performen zu müssen. Aber das klingt noch mal schlimmer und aber irgendwie auch in der Form sehr futuristisch, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, denkst du, aber ist gar nicht so. Das ist bereits Realität. Es gibt im Bereich des Personalmanagements einen riesigen Digitalisierungsboost und speziell auch KI wird hier immer bedeutender. Und das sind Entwicklungen, die gehen nicht an uns Beschäftigten vorbei, sondern die beeinflussen, ob wir eingestellt werden und ob wir Karriere machen oder nicht.
Ja, mir war tatsächlich, bevor wir uns mit dieser Folge auseinandergesetzt haben, gar nicht so bewusst, was das so für schlechte und manchmal auch für gute Folgen für uns haben kann, für uns Beschäftigte. Studien zeigen die Verbreitung. 99% der 500 umsatzstärksten US-Unternehmen nutzen bereits KI bei der Personalbeschaffung.
Ja, und nicht nur in den USA ist es so. Es gibt ein Beispiel aus Birmingham, also sind wir in Großbritannien. Dort wurde eine Visagistin nach einem Bewerbungsgespräch aufgrund ihrer Körpersprache von der KI abgelehnt. Wahnsinn. Also die KI hat gesagt, deine Körpersprache ist nicht das Richtige, die können wir nicht gebrauchen. Und einen Richterspruch gab es in dem Fall nicht, weil die sich außergerichtlich mit dem potenziellen Arbeitgeber geeinigt hat. Aber das Beispiel zeigt halt, wir müssen genauer hinschauen. Wir müssen uns klar machen, was alles möglich ist. Wir müssen uns fragen, was ist eigentlich erlaubt und was passiert eigentlich in den Betrieben schon?
Ja, und um da mal mit jemandem drüber zu sprechen, dann brauchen wir uns gar nicht lange umschauen. Wir haben einen Kollegen gefunden, der ist uns über den Weg gelaufen, der hat sich jahrelang schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Der hat da einiges Unheil von seinen Kolleginnen und Kollegen abwenden können und mit dem wollen wir jetzt mal sprechen.
Das machen wir jetzt über das digitale Teams.
Gruselig. Ihr Arbeitgeber wollte ein neues digitales Personalmanagementsystem einführen. Da war unser heutiger Gast erstmal kritisch und stellte da auch dann natürlich die entscheidende Frage, warum brauchen wir das? Gemeinsam hat er sich dann mit seinen Betriebsratskolleginnen und Kollegen gewehrt, dass das System unbeschränkt Daten der Beschäftigten sammelt. Warum? Das erklärt er uns heute. Schön, dass du da bist, Walter Heidenfelder.
Hi, grüß dich.
Hi.
Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, dankeschön.
Du, Walter, euer Arbeitgeber, Thermo Fischer ist das, wollte dieses neue digitale Personalmanagementsystem, ist auch ein nicht so einfaches Wort, einführen. Workday heißt das. Bislang hattet ihr eure Personaldaten über SAP verwaltet bekommen. Was genau hätte sich durch Workday geändert, wenn das so eingeführt worden wäre, wie das sein Arbeitgeber vorgehabt hat?
Der entscheidende Punkt momentan war, dass nur deutsche Personalmitarbeiter Zugriff auf deutsche Mitarbeiterdaten hatten. Dieses System Workday hätte die Daten auch weltweit zur Verfügung gestellt. Und wir sind in dem Konzern in so einer großen weltweiten Matrix-Organisation. Und insofern hätten sehr viele Menschen Zugriff auf deutsche Daten gehabt. Nächster Punkt war, dass die Personaldaten, die im Moment auf deutschen Servern liegen, dann auf US-amerikanischen Workday-Servern liegen, also den sicheren Rechtsraum der Europäischen Union verlassen. Und der strategische Hintergrund für die Firma ist, dass die sagt, wenn wir die Daten auf einem System haben, dann können wir Personalbearbeitungstätigkeiten auch in internationalen Shared Service Centern abwickeln. Momentan werden die von Personalern vor Ort in den entsprechenden Standorten abgewickelt. Das sind die wesentlichen Punkte.
Das eine ist, wo die Daten liegen. Das andere ist, was für Daten sind das? Was waren das zum Beispiel für Daten, wo ihr gesagt habt, also die wollen wir auf keinen Fall, dass die gesammelt werden?
Es geht vor allem um Gehaltsdaten. Die sind aber jetzt im System drin. Also das konnten wir nicht durchsetzen. Die nächste Sache sind Leistungsdaten. Wir haben Personalmanagementsysteme, wo Leistung von Mitarbeitern erfasst wird, auch noch Ziele definiert werden und die ausgewertet. Und Zielsetzung der Konzernleitung ist, diese Daten zentral zur Verfügung zu stellen. Und damit haben wir natürlich ein großes Problem, weil die auch nur bedingt löschbar sind. Und dann Mitarbeiter, die halt auch mal eine schlechte Leistung haben, plötzlich in die eine oder andere Richtung markiert sind.
Das heißt, hast du einmal ein schlechtes Jahr gehabt, warum auch immer, steht ja oft dann nicht dabei, warst halt vielleicht mal viel krank oder sowas, hast deine Ziele nicht erreicht, dann ist es wie ein Damoklesschwert, was nicht mehr wegzukriegen ist dann.
Genau, es ist im System drin. Es kommt zwar im nächsten Jahr dann die nächste Leistungsbewertung, aber erstmal ist es da. Und selbst wenn heute ein Mitarbeiter den Vorgesetzten wechselt, ist es so, dass der dann noch Zugriff hat auf die Daten der Vergangenheit.
Okay, also ihr seid da hellhörig geworden. Ihr habt gemerkt, das wollen wir nicht, dass das passiert mit den Daten unserer Beschäftigten. Trotzdem ist da ja jetzt erstmal ein Thema auf euch zugekommen mit diesem neuen digitalen Personalmanagementsystem, was so nicht da war. Das heißt, man muss sich ja auch wieder neue Expertise anschaffen, was man als Betriebsrat ständig muss. Da kommt ein ganz schöner Haufen auf einen zu. Wie war das denn in dem Fall? Hattet ihr da schon irgendwelche Expertise? Musstet ihr euch das alles neu anhaufen? Und wie kann man sich diesen Umfang vorstellen?
Also wir sind seit ungefähr 10, 15 Jahren mit den Personalinformationssystemen konfrontiert. Also die Amerikaner, die hatten ein Vorgängersystem mal einführen wollen, Ivantage hieß es. Und das ist auch in der Einigungsstelle durchgesetzt worden. Am Ende waren nur wenig Datenfelder, aber das war im Jahr, weiß gar nicht, 2008, 2009 um den Dreh. Das heißt, ab dem Zeitpunkt waren wir schon eigentlich sehr hellhörig gewesen. Workday mit den Funktionen ist natürlich ein deutlich größerer Umfang, wie das, was früher gewünscht war. Und da hatten wir uns dann Beratung geholt von einem Rechtsanwalt. Jürgen Markowski heißt der, sehr guter Rechtsanwalt, mit dem wir seit 10 Jahren zusammenarbeiten. Und vom Thorsten Weber, der ist im DGB-Bildungszentrum in Bayern tätig und kümmert sich dort um solche Personalinformationssysteme und hat dort einen Haufen Erfahrung. Das heißt, in den Gewerkschaften haben wir was gefunden und bei Anwälten haben wir auch was gefunden.
Ihr habt euch gegen die Einführung gewehrt. Das ging jetzt über 8 Jahre lang. Wie habt ihr euch gegen die Einführung erstmal gewehrt? Wie lief das ab?
Ja, erstmal, indem wir richtige Fragen gestellt haben. Also wichtige und richtige, denke ich. Und zwar, wer greift aus welchem Grund auf welche Daten zu? Wie werden die Daten verknüpft? Welche Reports werden erstellt? Wo sind die Daten gespeichert? In welche Systeme werden sie exportiert? Einfach mal grundsätzlich, wie werden die Daten gehandelt? Und an dem Punkt war es so, dass die Amerikaner, weil die ein bisschen einen anderen Blick auf Datenschutz haben wie wir Europäer, durchaus gesagt haben, das sind unsere Mitarbeiter, das sind unsere Daten und wir bestimmen am Ende, wer auf diese Daten zugreift. Und wir haben halt gesagt, nein, für jeden Zugriff muss es einen Zweck geben und wir wollen die Zweckbindung nachgewiesen haben. Und das war eigentlich das größte Problem. Und in der Einigungsstelle war das ja dann später auch Thema, hat dann der Arbeitgeber versucht, sich mit einem Manöver durchzuziehen, also rauszuziehen aus der Diskussion, muss man eigentlich sagen, indem er gesagt hat, die Konzernleitung bestimmt, wer Zugriff auf die Daten hat. Der örtliche Arbeitgeber hat nichts mitzuentscheiden. Und wenn der nichts mitzubescheiden hat, hat auch der Betriebsrat am Standort oder auch der Konzernbetriebsrat nichts mitzubestimmen.
Schwierig.
Und der Einigungsstellenvorsitzende ist dieser Logik auch gefolgt. Und wir hatten einen Spruch aus der Einigungsstelle, der diese Rechtsauffassung erstmal bestätigt hat.
Das war sicherlich ein Schock für euch. Also geht schon in die Einigungsstelle und dann sagt ihr auf einmal, ihr habt da gar nichts mit zu tun. Schock für euch. Wie habt ihr dann darauf reagiert? Wie habt ihr weitergemacht?
Ja, wir haben den Spruch der Einigungsstelle angefochten und haben dann auch letztes Jahr im Juni vor dem Arbeitsgericht in Braunschweig, das ist für uns da zuständig, Recht bekommen. Der Arbeitgeber ist zwar dann in die Beschwerde gegangen, aber aufgrund dessen, dass wir erstinstanzlich Recht bekommen haben, gab es dann auch unternehmensseitig ein Umdenken und die haben gesagt, es macht eigentlich keinen Sinn, so ein Personalinformationssystem streitig einzuführen und dann auf Dauer auch streitig zu betreiben. Man bräuchte schon ein grundsätzliches Einverständnis. Und nach dem Urteil haben wir uns dann halt zusammengesetzt die letzten 5 Monate in einer kleineren Gruppe und haben wirklich genau uns überlegt, welche Funktionen wollen wir, welche lassen wir nicht zu, haben Kompromisse gefunden. Aber am Ende haben wir ein System, wo wir auch als Konzernbetriebsrat sagen, das war eigentlich jetzt eine gute und richtige Entscheidung, das so zu machen.
Das heißt, ihr habt quasi eure Mitbestimmungsrechte euch da wieder erkämpft. Ihr habt dann eine Lösung gefunden. Das System wurde eingeführt, aber es wurde, sag ich mal, unter euren Bedingungen eingeführt. Kannst du uns einmal sagen, welche Funktionen sind denn jetzt möglich mit dem Workday?
Und vor allem, welche nicht?
Ja, also wir haben genau momentan noch keine Funktionen mit künstlicher Intelligenz und automatischen Auswahlprozessen geregelt. Das gibt ja auch Workday, kriegt eine neue Version, Illuminate, und dort ist künstliche Intelligenz implementiert. Das haben wir momentan überhaupt nicht. Am Ende wahrscheinlich in allen Auswahlprozessen, mit Sicherheit auch in Bearbeitungsprozessen, welche Workflows sind vorrangig zu bearbeiten, bei Mitarbeitervergleichen, bei Suchfunktionalitäten. Ich denke überall. Aber das ist natürlich das Horrorszenario, dass ein automatisiertes System am Ende darüber bestimmt, wie Menschen eingesetzt werden, wie sie sich entwickeln. Da muss ich auch sagen, haben wir als Betriebsrat oft große Übereinstimmung mit unseren deutschen Personalverantwortlichen, die natürlich auch sagen, also Mitarbeiterverwaltung im weiteren Sinn ist natürlich ein Geschäft zwischen Menschen und da müssen auch Menschen beteiligt sein und wir dürfen dort nicht die Entscheidungshoheit irgendwelchen Algorithmen überlassen.
Du hast jetzt gerade gesagt, das Thema KI, das wollt ihr ausgliedern, weil man nicht will, dass eine KI, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann, am Ende darüber entscheidet, wird jemand eingestellt, wird jemand befördert oder vielleicht gar wird jemand entlassen. Jetzt besteht ja vielleicht auch noch die Gefahr, das nächste, vielleicht entscheidet ja gar nicht die KI, sondern die KI gibt einen Vorschlag und die Personaler folgen diesem Vorschlag, aber auch ohne zu wissen, warum die KI so entschieden hat. Also selbst wenn zum Schluss ein Mensch entscheidet, ist es mit dem Thema KI immer noch schwierig, wenn man nicht ganz durchdringt, warum das so ist, finde ich jedenfalls. Wie ist da eure Meinung dazu?
Also volle Zustimmung, Christoph. Also wir haben auch die Gefahr und wir haben im Moment im Konzernbetriebsrat eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit künstlichen Intelligenzanwendungen beschäftigt, wo wir eine Betriebsvereinbarung machen wollen. Und dort so eine Expertengruppe eingesetzt haben und uns dann überlegen, wenn in einem IT-System heute künstliche Intelligenzkomponenten eingeführt werden, soll die Expertengruppe erstmal drüber gucken, die besteht aus Arbeitgebern, Arbeitnehmervertretern, und soll überlegen, ist es mitbestimmungspflichtig, was für Auswirkungen hat es, damit wir einfach uns frühzeitig überlegen, was da passieren kann.
Alter, mit dieser jahrelangen Erfahrung, die du jetzt in dem Bereich digitales Personalmanagement schon gesammelt hast, was rätst du Betriebsräten, was rätst du auch Beschäftigten, wie soll man damit umgehen?
Also Betriebsräte müssen sich überlegen, ob sie sich so einer Thematik widmen wollen. Also, weil wenn man sich dieser Thematik widmet, dann kostet das enorm viel Zeit. Man muss sich ein ganz großes Wissen aneignen und man ist mit Sicherheit auch in größeren, auch rechtlichen Konflikten mit der Arbeitgeberseite. Und man muss ein bisschen Spaß dran haben, so ein Thema zu bearbeiten. Wenn man das nicht hat, sollte man die Finger von lassen, aber ein Betriebsrat sollte natürlich nie die Finger von lassen, weil da muss er eh die Betriebsvereinbarung unterschreiben. Weil am Ende geht es eigentlich darum, es gibt ja Gesetze, es gibt ja Datenschutzrecht, es gibt auch wirklich Punkte, wo Betriebsräte ganz bewusst mitentscheiden sollen, weil wir halt Leistungs- und Verhaltenskontrolle versuchen auszuschließen oder nur dort anzuwenden, wo es passt. Und in die Thematik müssen wir rein, auch allein deshalb, weil wir als Betriebsrat ja schon ein bisschen treuhänderische Verantwortung für die Daten unserer Mitarbeiter haben. Und da müssen wir einfach ran.
Und wie sieht es mit den Beschäftigten aus?
Also A, gut informieren, was man da macht. Aber da dürfen wir auch nicht so viel erwarten, ist eigentlich unsere Erfahrung. Weil also die Beschäftigten verlassen sich A drauf, also es gibt ein großes Vertrauen bei uns, dass mit den Daten schon richtig umgegangen wird. Ja, also wir haben halt in Deutschland den Ruf, dass wir eigentlich datensicher sind und manchmal es übertreiben. Insofern gehen die Beschäftigten davon aus, der Arbeitgeber macht schon richtig und kümmert sich darum, dass die Daten ordentlich verarbeitet werden. Bei Amerikanern ist man hier immer skeptisch. Also es war die Erfahrung bei uns im Konzern, sodass die Beschäftigten gesagt haben, ja, Betriebsrat, guck da mal genau hin, was dort getrieben wird. Aber oft ist es auch so, dass vor allem jüngere Menschen natürlich relativ großzügig ihre Daten auch teilen in allen möglichen Plattformen und dann wenig Verständnis haben. Also unsere Erfahrung ist es eher so die Generation zwischen, sagen wir mal, 40 und 60, die dort einen Blick drauf hat. So die ganz Jungen bis 30, die sind da so ein bisschen laissez-faire unterwegs.
Aber schön, ihr hattet einen Auftrag von den Beschäftigten, schaut mal genauer drauf. Ihr habt euer Mitbestimmungsrecht wahrgenommen, durchgekämpft, durchgesetzt. Und vielen, vielen Dank, Walter, dass du uns da so einen Einblick reingegeben hast in diese ganz neue Welt.
Und dass du alle Beschäftigten schützt, egal ob sie finden, man muss geschützt werden oder nicht. Aber es ist zum Schluss, es ist wichtig, dass sie geschützt werden. Vielen Dank, dass du den Auftrag so über so viele Jahre jetzt auch schon und so vehement verteidigt hast.
Also mach's gut, Walter.
Ja, ich danke euch zwei.
So, da hat uns der Walter heute gezeigt, was man machen muss, wenn der Betrieb kommt und sagt, ey, wir hätten übrigens ganz viele Daten von unseren Beschäftigten gern, die wir auch ganz gerne um die ganze Welt schicken wollen. Da muss man erstmal sagen, nicht mit uns und sich genau anschauen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und der Aufgabe nachkommen, wie schützen wir die Beschäftigten? Und das hat er wirklich gut gemacht.
Das hat er gut gemacht. Und zum Glück konnten sie sich da auch auf das gute Recht beziehen. Sie haben sich auf die Datenschutzgrundverordnung bezogen, haben damit argumentiert, das klingt immer alles so abstrakt und auch so trocken. Da sind schon Leute eingeschlafen, bis man das fertig ausgesprochen hat. Walters Fall zeigt aber, finde ich, danke, dass es dich gibt, liebe DSGVO. Selbst die Abkürzung ist noch ein bisschen lang. Dank ihr sind Daten über Beschäftigte zur Verarbeitung für den Arbeitgeber zwar erlaubt, aber eben nur zweckgebunden.
Und trotzdem muss man kämpfen. Aber es schadet nichts, mal zu wissen, was ist rechtlich erlaubt und was droht auch eigentlich schon, was passiert woanders. Und dazu fragen wir jetzt mal einen, um mal uns Deutschland und die ganze Welt anzuschauen. Was passiert da im digitalen Managementsystem?
Da kannst du nur einen geben.
Da kannst du nur einen geben. Und ihr kennt ihn auch schon, wenn ihr hier öfter zugehört habt. Aber den stellen wir euch jetzt gleich mal vor, den holen wir uns jetzt mal. Wenn wir über Themen wie Digitalisierung und KI sprechen und einen brauchen, der uns das alles erklären kann, dann haben wir es leicht. Denn die IG Metall hat zu diesem Thema einen absoluten Experten und der hat sein Büro auch noch schräg gegenüber von uns. Und treue Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen jetzt auch schon, wer kommt. Er ist nicht nur Experte hier bei der IG Metall für Digitalisierung, er ist auch der häufigste Gast bei Maloche und Malibu. Und deswegen sagen wir, schön, dass du wieder dabei bist, lieber Detlef Gerst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist, glaube ich, das dritte Mal. Ich komme gern, die Themen sind interessant, ich mag den Podcast und der Weg ist für mich nicht weit.
Ja, das sind erschlagende Argumente. Wenn wir über das Thema Software sprechen und Software, die über meine Karriere bestimmt, in wie vielen Betrieben entscheidet denn eine Software über meine Karriere?
Da gibt es eigentlich gar keine großen Erkenntnisse drüber. Also es gibt sehr viele Betriebe, die Personalinformationssysteme nutzen. Die haben einen sehr großen Leistungsumfang. Man kann damit die Personaldaten verwalten, man kann Rekrutierung damit unterstützen, man kann Onboarding unterstützen. Und alle diese Systeme haben auch Module für die Analytik. Also sie können im Grunde auch Auswertungen durchführen zur Qualität von Weiterbildung, mal bis hin zur Profilbildung über Beschäftigte. Im Rekrutierungsprozess kann man vorauswählen, welche Beschäftigte sollen zu einem persönlichen Gespräch eingeladen werden, wer eher nicht. Man kann darüber Leistungspersonalbeurteilungen verwalten. Es gibt Schätzungen, also für den Bereich Rekrutierung. Peter Wedde hat die mal angestellt, hat recherchiert, kam auf 80-90% der Betriebe, die solche Systeme im Rekrutierungsprozess nutzen.
Okay, das sind viele. Diese Systeme funktionieren mittlerweile auch. Kann man eine KI dazu buchen oder manchmal haben sie die mit drin? Wie viele von diesen 80% nutzen denn jetzt auch noch eine KI, die dann auch noch mit vorauswählt, wer eingeladen wird und wer nicht eingeladen wird?
Ja, die meisten Systeme haben KI-Module und die Betriebe nutzen verschiedene Module. Der Umfang ist enorm groß. Betriebe müssen immer entscheiden, was wollen sie nutzen. Zum Teil muss man auch nochmal extra was bezahlen für die Module. Die gängigen Systeme wie Workday, SuccessFactors oder auch Oracle bieten auch KI-Module an für bestimmte Auswertungen. Es wird aber nur von einem kleinen Teil der Betriebe genutzt, weil die Nutzung ist nicht ohne. Da hängen eine ganze Menge Risiken und Voraussetzungen dran. Es gibt aber darüber hinaus noch sehr viele kleinere Systeme. Das ist eigentlich fast unübersehbar, was es da an Angeboten gibt. Die sind dann spezialisiert auf KI. Anwendungen, die können entweder die Betriebe dann selber betreiben, wenn sie die Kompetenz dafür haben, haben sie in der Regel nicht. Sie machen das dann oft mit Dienstleistern zusammen, die dann auch die Algorithmen stellen, die helfen bei Auswertungsstrategien. Oft laufen die Auswertungen dann auch auf den Servern der Anbieter.
Habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das wirklich dann funktioniert. Also es werden Daten gesammelt, es gibt Auswertungen, aber wie genau entscheidet denn jetzt so eine Software über meine Karriere? Wie funktioniert das?
Wenn man mal überlegt, was sind da für Daten drin? Es sind ja unterschiedliche, viele unterschiedlich tiefe. Das muss man im Grunde auch regulieren und sich darauf einigen, welche Daten verarbeitet werden. Aber wenn man sich überlegt, was ist da üblicherweise drin? Da haben wir vielleicht Daten aus dem Rekrutierungsprozess. Über den beruflichen Werdegang, Bildung, Weiterbildung, die eine Person schon gemacht hat, berufliche Erfahrungen. Dann wissen wir was über die Weiterbildung im Betrieb. Wir wissen vielleicht auch was, an welchen Projekten haben diese Personen mitgearbeitet. Was hatten die für Zielvereinbarungen? Welche Ziele haben sie erreicht? Man weiß vielleicht was über die Leistung der Bereiche, in denen sie gearbeitet haben. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, das rechnen wir alle mal rein in Algorithmen. Und dann kommt da raus, Herbert Müller ist bei uns kein Talent, der ist ein Bewohner des Unternehmens.
Bewohner des Unternehmens.
Und dann könnte die Schlussfolgerung sein, der kriegt keine besondere Förderung. Den sehen wir auch nicht für eine Führungskräftelaufbahn und dem bieten wir bestimmte Positionen gar nicht an. Bei einer anderen Person kommt vielleicht raus, ist ein Talent, sollten wir unbedingt behalten. Und jetzt gibt es sogar KI-Module, die können eine Kündigungswahrscheinlichkeit voraussagen. Die brauchen dafür natürlich Daten über den Arbeitsmarkt im Umfeld in anderen Unternehmen. Und dann findet die KI vielleicht raus, diese Person hätte in anderen Unternehmen bessere Entwicklungsmöglichkeiten, würde auch mehr verdienen. Und jetzt könnte man daraus schlussfolgern, da brauchen wir eine besondere Förderung. Und dann müssen wir vielleicht auch das Gehalt erhöhen.
Okay, also wir können ja mal kurz festhalten, du hast schon gesagt, es werden Daten gesammelt. Also wir wissen, KI basiert auf Daten. Und in diesem Fall geht es um Daten über mich persönlich als Arbeiterin oder Arbeiter. Und jetzt ist es so, dass du auch gerade schon beschrieben hast, was daraus folgen kann. Aber wie genau entscheidet jetzt diese KI über diese Vorgänge? Also es gibt Daten, es gibt die KI. Spielen Menschen da noch irgendeine Rolle oder wie wird da jetzt tatsächlich drüber entschieden über diese weiteren Schritte?
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Arten von KI. Also KI ist ja eigentlich ein großer Dachbegriff für eine ganz große Vielfalt an Technik, an Techniknutzung. Häufig wird eine KI eingesetzt, die ist von Menschen komplett programmiert. Da stecken eine ganze Reihe von entweder Fragen drin, die man Beschäftigten stellen kann, oder es sind Variablen drin und Verknüpfungen. Aber eigentlich sind es mathematische Modelle, vielleicht 200 Fragen. Und dann, je nach Antwort, kommt ein bestimmtes Ergebnis raus. Es wird im Grunde verrechnet. Da wird etwas miteinander multipliziert, addiert. Das könnten Menschen noch nachvollziehen. Eine andere Möglichkeit wäre, man setzt auf maschinelles Lernen. Dann gibt's auch Algorithmen, aber die wird von der Technik selbst entwickelt. Also Technik wird gar nicht mehr programmiert, sondern die wird trainiert mit Daten und hat dann vielleicht sehr viele Variablen und weiß auch aus Daten der Vergangenheit, wer hat eine gute Karriere in Unternehmen gemacht, wer hat sich als Leistungsträger erwiesen. Und dann werden daraus statistische Zusammenhänge berechnet. Und dann wird eigentlich bei 9 Leuten abgeglichen, bei den Merkmalen, die ich bei ihnen finde, passen die in dieses Muster und dann kommt eine andere Beurteilung raus. Jetzt gibt's noch den Unterschied, entscheiden die Systeme autonom, also folgt man sofort dem, was da rauskommt, oder gucken da nochmal Personalverantwortliche drauf und gibt's auch nochmal eine menschliche Expertise, menschliche Erfahrung, die hier auch nochmal eine Rolle spielt.
Einige der Daten, die solche Systeme speichern, sammeln, auswerten, die kann ich verstehen. Also du hast gerade davon gesprochen, dass da zum Beispiel drin steht, welche Ausbildung habe ich gemacht, welche Weiterbildung habe ich gemacht. In einem Aufsatz von dir habe ich gelesen, dass es bei uns gesetzlich verboten ist, dass Daten über den emotionalen und psychischen Zustand gesammelt werden. Aber anscheinend werden solche Daten woanders gesammelt. Das klingt total gruselig für mich. Wie will ein Computersystem was über meinen emotionalen oder psychischen Zustand wissen oder aussagen?
Also in Deutschland oder Europa wäre es nicht erlaubt über die Datenschutzgrundverordnung. In Deutschland auch nicht über das Beschäftigten-Datenschutzgesetz. Da gibt es bestimmte personenbezogene Daten, die sind besonders geschützt. Da geht es auch über die Einschätzung der Psyche, Persönlichkeitsmerkmale. Das ist alles geschützt. Technisch ist das alles schon möglich. Also man kann mit Hilfe von KI kann man auf Charaktermerkmale schließen. Besonders in die Schlagzeilen geraten ist damals Amazon. Die haben aus Bewerbungsgesprächen, also Filmaufnahmen, auf die 5 großen Persönlichkeitsmerkmale, also die Big 5, geschlossen und haben dann das als Grundlage genommen, ob sie Leute einstellen oder nicht. Da kam dann raus bei Analysen, dass da Frauen systematisch benachteiligt wurden, weil die immer schlechter eingeschätzt wurden bei so Werten wie Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit, Neurotizismus oder so. Also das war dann eine sehr negative Schlagzeile für Amazon. Also technisch ist das schon möglich, die Systeme machen das, die liefern mir ein Ergebnis. Ob das ein sachlich gut begründetes Ergebnis ist, ist eine andere Frage. Also wird angezweifelt, ob die KI da überhaupt ein sachlich begründetes Ergebnis erzählt.
Jetzt haben wir das, wenn die KI entscheidet, die lernt ja aus Daten. Also kommt es darauf an, mit welchen Daten ist die gefüttert worden. Und jetzt ist die Frage, wenn die KI die dann entscheidet, wird jemand befördert, wird jemand eingestellt, wenn die gelernt hat, es ist immer bei uns ein Thomas befördert worden. Also in Zukunft werden wir auch wieder einen Thomas befördern. Also muss die ja quasi zwangsweise daraus lernen. Dann wird Aische nie eine Chance haben. Ist die Gefahr, dass wenn wir die mit Daten füttern, dass die KI sexistisch und rassistisch wird? Oder ist es andersrum, dass man sagt, nee, die kann ganz befreit von solchen Sachen aufs Thema blicken und ist genau das Gegenteil? Also wie kommen wir dazu, dass es eben nicht sexistisch, rassistisch ist, sondern dass man sagt, die geeignete Frau, Mann, wer auch immer, für den Job?
Im Grunde können die Systeme beides. Es ist abhängig von den Trainingsdaten.
Okay.
Wenn ich in den Trainingsdaten schon Diskriminierung enthalten habe, weil das Beispiel, das du gerade gesagt hast, Leute, die Thomas heißen, die sind immer irgendwann in den Vorstand aufgerückt und andere Leute nicht. Oder Leute mit wenig Haaren und Brille haben Karriere gemacht in dem Betrieb. Also wenn sowas in den Daten drinsteckt, dann sind auch die Vorhersagen genauso. Dann habe ich Leute, die das System noch nicht kannte, aber man nimmt die Merkmale auf und dann wird einfach 1:1 übertragen, was in der Vergangenheit galt, soll auch in der Zukunft gelten. Das ist auch diese Illusion, dass ein System eine Vorhersage treffen kann. Kann es im Grunde gar nicht, ist aus der Statistik her, aus der Mathematik gar nicht möglich. Wenn ich diese Diskriminierung nicht habe in den Trainingsdaten, kann es sein, dass so ein System objektiver und fairer urteilt als ein Mensch? Also man weiß ja auch, Leute, die Personal aussuchen, haben immer irgendwie einen Nasenfaktor, sehen das Foto der Person, da gefällt ihnen irgendwas nicht oder am Schreibstil in der Bewerbung. Und dann kann man möglicherweise ein Urteil fällen, das ist sachlich gar nicht begründet. Ist dann Schaden für die Person, weil die nicht eingeladen wird, weil die keine Möglichkeit hat, diesen Job zu bekommen. Aber auch ein Schaden fürs Unternehmen, weil denen möglicherweise auch Leute entgehen, die sehr nützlich und sinnvoll in diesem Betrieb eingesetzt werden.
Also im Endeffekt muss ich ja eigentlich dann die Trainingsdaten anders auswählen, anders machen, weil wenn wir uns den Ist-Zustand angucken und uns Führungsetagen anschauen, dann wird's, je weiter es nach oben geht, desto weniger Frauen sind da und desto weniger Menschen mit einer Migrationsgeschichte sind da. Also wenn wir einfach jetzt nur die Daten, die wir haben, benutzen, dann kommen nicht die Ergebnisse raus, die wir eigentlich bräuchten und wollten.
Ja. Klingt auch nach viel Know-how für eine Person im Personalmanagement, die das im Zweifel beheben müsste, oder?
Ja, also im Grunde, wenn man damit arbeiten will, müssen die Leute, die das anwenden, diese Systeme, wissen, was sind das für Trainingsdaten. Sie müssen auch eine Vorstellung davon haben, wie die Algorithmen arbeiten. Das ist alles möglich, auch zu analysieren, erfordert aber eine fachliche Expertise, die ist in Unternehmen in der Regel nicht vorhanden. Da sind die Unternehmen angewiesen auf externe Experten, die im Grunde dann mit beispielhaften Datensätzen eigentlich sehr große Stichproben durch diese Systeme jagen und dann daraus erschließen, was sind das für Algorithmen, was hatten wir in den Trainingsdaten drin. Man kann es dann korrigieren, also wenn die Systeme das zulassen, dass man sagt, Geschlecht soll komplett ausgeklammert werden, soll keine Rolle spielen in der Bewerbung, oder man kann sogar sagen, soll sogar ein Pluspunkt sein. Also wenn ich eine bestehende Diskriminierung, jetzt schon eine Schieflage im Betrieb erkannt habe, kann ich sagen, die möchte ich korrigiert haben. Ist aber die Frage, ob die Systeme das können. Aktuell war noch das Problem, dass die Überprüfung dieser Systeme enorm kompliziert ist. Dafür brauche ich IT-Experten, die mit viel Zeitaufwand diese Systeme durchchecken. Es gibt aber auch schon Forschungsansätze, wo es darum geht, diese Systeme auch transparent und erklärbar zu machen. Also eins wird zum Beispiel aktuell von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert und die versuchen, diese Systeme so zu gestalten, haben auch schon erste Erfolge, dass die für ihre Entscheidungen auch angeben, wie sind sie auch zu dieser Entscheidung gekommen. Also welche Faktoren, welche Gründe waren ausschlaggebend? Und hier ist die Besonderheit, das sollen nicht nur Experten damit arbeiten können, sondern sogar die Beschäftigten selbst. Die kriegen vielleicht eine Empfehlung für Weiterbildungen. Da gibt es gleich die Begründung, warum wird ihnen diese Weiterbildung empfohlen und welche Jobmöglichkeiten hätten sie dann? Das ist natürlich eine wichtige Info für die Beschäftigten. Und jetzt könnten die damit sogar experimentieren, könnten angeben, ich will auf einen ganz bestimmten Job hin oder eine bestimmte Karriere. Was brauche ich dann für Weiterbildung? Also wann wird die Jobempfehlung besser für mich? Da haben wir dann eine schöne Anwendung, wo die Beschäftigten auch stark profitieren von diesem System. Ist aber im Moment ein Forschungsprojekt, das ist noch nicht die gängige Praxis.
Okay, wir konnten jetzt raushören, es gibt Vorteile durch diese Personalmanagement-Systeme. Du hast schon zum vorsichtigen Umgang gemahnt, aber jetzt noch einen Rundumschlag. Was schlägst du vor? Wie ist der richtige Umgang mit diesen digitalen Personalmanagement-Systemen und vor allem diesen KI-getriebenen Personalmanagement-Systemen?
Also ich würde grundsätzlich sagen, Offenheit gegenüber diesem System. Also sich auch klar machen, welche Vorteile haben diese Systeme. Und wenn man sie einsetzt, dann aber sehr gut begründen, welche Funktionen will ich nutzen. Ich muss sehr genau überlegen, welche Daten dürfen da verarbeitet werden. Wer darf in die Daten reingucken? Welche Berichte will ich erlauben? Bei den KI-Modulen wäre ich erstmal sehr skeptisch. Also da müsste schon eine genaue Analyse auch vorliegen, wie arbeiten die Algorithmen. Ich würde da nichts einsetzen, was eine Blackbox ist und wo völlig intransparent ist, wie Ergebnisse zustande kommen. Und das Ganze muss auch im Detail reguliert werden, also Modul für Modul und dann immer auch reingucken in die Prozesse, die da gestaltet werden. Da ist eigentlich auch eine große Chance der Einführung von diesem Personalinformationssystem, dass man nochmal auf die Prozesse blickt. Die sind vielleicht in ein paar Punkten gar nicht gut gestaltet. Zielvereinbarungsgespräche vielleicht ziemlich unsinnig. Wenn ich jetzt ein Personalinformationssystem habe, will das verwalten, gucke ich mir vielleicht die Prozesse nochmal an. Oder auch bei der Personalbeurteilung. Vielleicht stimmen die Kategorien gar nicht, die Gründe, wofür jemand eine bestimmte Beurteilung bekommt. Das alles kann man sich dann nochmal neu angucken. Also das, ich würde es in so einem Gesamtsystem regulieren, also einmal die Technik, aber immer auch nochmal mitregulieren, was sind eigentlich die Prozesse, die da digital abgebildet werden
sollen. Könntest du dann noch einmal kurz für uns zusammenfassen, was für mich als Beschäftigte dann für eine Chance am Ende vielleicht darin liegen kann, wenn es richtig eingesetzt wird?
Also eine Chance würde drin liegen, einmal, wenn ich selber in diese Daten reingucken kann, also das, was da gerade in diesem HBS-Forschungsprojekt passiert, wenn die Beschäftigten auch spielen können mit den Daten, also können auch simulieren, was würde passieren, wenn sie eine bestimmte Weiterbildung machen. Dann sind oft eine Reihe von Self-Services verbunden. Also ich kann, was wir hier bei der IG Metall ja auch haben, ich kann meinen Urlaub digital einreichen. Möglicherweise kann man in so einem System auch angeben, wenn mir eine Stelle angeboten wird, in welcher Region eigentlich, wo möchte ich arbeiten, in welchem Bereich kann ich arbeiten. Das sind alles mögliche Vorteile. Möglicherweise wird Beschäftigten auch, werden in Karrieren Jobs angeboten, auf die sie gar nicht gekommen wären, die dann aber sagen, das ist ja eigentlich interessant, warum sollte ich das nicht anstreben? Also da liegen auch eine ganze Menge Chancen drin, bis hin zu der Chance, wenn sauber mit den Systemen gearbeitet wird, dass die Entscheidungsgrundlagen besser werden. Also die Frage, welche Weiterbildung bekomme ich, Möglichkeiten für personalisierte Weiterbildung, die genau zu den Beschäftigten passen, Jobangebote, die gut passen. Aber es hängt alles davon ab, wie die Systeme gestaltet werden, wie sie reguliert werden. Die Systeme selbst sind eigentlich weder gut noch böse.
Ja, vielen Dank, Detlef. Es war mal wieder ein Traum mit dir.
Ich möchte lieber doch, dass eine Person über mich entscheidet als ein System. Ja. Aber jetzt wissen wir wenigstens, worauf man achten muss.
Und was da alles noch so möglich ist, vielleicht auch in der Zukunft. Also vielen Dank, Detlef.
Und vielen Dank für die erneute Einladung und ich komme auch jederzeit wieder.
Sehr gut, schön. Kommen wir drauf zurück.
Ja, tschüss. Der Detlef, der hat es mal wieder auf den Punkt gebracht. Wir müssen unsere Mitbestimmungsrechte wahrnehmen. Wir sagen es manchmal hier im Podcast, aber ich betone es gern nochmal. Wir müssen immer ganz genau hinschauen, wenn zum Beispiel in diesem Fall im Zuge der Digitalisierung was Neues in den Betrieben eingeführt wird, was uns Beschäftigte betrifft. Das muss nicht immer was Schlechtes sein, aber es kann eben ganz, ganz schnell intransparent werden und auch grenzüberschreitend. Das haben wir gesehen bei Walter.
Und da kommt es dann wieder ganz stark auf unsere Betriebsratheldinnen und Helden da draußen an. Nur wenn die sich stark machen, wenn die hellhörig sind, wenn die dann bereit sind, sich in sowas richtig, in so eine trockene Materie, man muss es sagen, wie es ist, sich da einzuarbeiten, jahrelang auch Rechtsstreit, sich mit dem Arbeitgeber da auseinanderzusetzen, so halt wie der Walter und seine Kollegas das gemacht haben, nur dann können wir uns halt richtig wehren und das ist halt so wichtig in dem Fall und das zeigt auch wieder, nur gemeinsam können wir was bewegen.
Nur gemeinsam, so ist es jetzt. Themenwechsel. Wir haben euch was versprochen. Mehr Infos zu unserem dezentralen großen Aktionstag am 15. März.
15. März.
Falls wir es nicht schon erwähnt haben. Wir wollen zusammen in 5 Städten, in Hannover, in Leipzig, Köln, Frankfurt, da sind wir ja auch mit dabei natürlich, und Stuttgart, gehen wir auf die Straße alle zusammen. Los geht's um 5:12 Uhr und es geht bis 14 Uhr.
Wir wollen den Arbeitgebern an diesem Tag einiges mitgeben, aber vor allem auch der neu gegründeten Bundesregierung. Wahrscheinlich gibt's dann schon eine, wahrscheinlich finden irgendwelche Koalitionsgespräche statt. Aber ein paar Punkte wollen wir denen dann in diesen Koalitionsvertrag reindiktieren, die uns wichtig sind. Um es mal zusammenzufassen, wir wollen eine echte Zukunft hier für unsere Jobs, sichere Jobs haben und keinen Kahlschlag.
Das sollen die mal schön mitbedenken und neben einer industriepolitischen Offensive fordern wir ganz klar, wir wollen mehr Investitionen für Soziales.
Genau, das ist das, worum es geht. Und jetzt nochmal, falls ich das noch nicht gesagt habe, 15. März, wir sehen uns da.
Ja, wir verabschieden uns kämpferisch von euch. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin solidarische Grüße. Geht raus.
Macht's gut.